Berliner Pub Talk.
Liebe Gäste, herzlich willkommen beim Berliner Pub Talk. Das erste Mal digital und passgenau zum Thema Corona arbeitet der Mittelstand jetzt digital. Der Berliner Pub Talk ist eine regelmäßig stattfindende politische Veranstaltungsreihe, in der wir miteinander über aktuelle Themen diskutieren. Oft in einer Kneipe im Prenzlauer Berg, aber wie gesagt, heute das erste Mal komplett digital auf Facebook und auf YouTube. Ich freue mich, dass der Webradiosender Info FM das möglich gemacht hat. Und ich freue mich auch ganz besonders über unsere Partner. Das ist Zing News und das ist Ipsos. Und von Ipsos gibt es auch ein paar aktuelle Daten zu unserer heutigen Diskussion, und zwar von Herrn Dr. Robert Grimm.
Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie ist ein historischer Einschnitt. Seit Ende Februar untersucht das Marktforschungsinstitut Ipsos die Meinungen, Einstellungen und Verhalten der Menschen in Bezug auf den Ausbruch von Covid-19. Ipsos befragt wöchentlich 14.000 Menschen, davon 2.000 in Deutschland. Aus unserer letzten Befragung wissen wir, dass für 82% der Deutschen die Pandemie eine große Bedrohung für die Welt und für 70% für Deutschland darstellt. Staatliche Maßnahmen, das öffentliche Leben weitestgehend einzugrenzen, befürworten die meisten von uns. Die Menschen passen sich an. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Furcht vor einer Ansteckung mit Covid-19 hat dazu geführt, dass wir unser Verhalten ändern. Wir konsumieren anders, haben direkte soziale Interaktionen eingeschränkt und wir weichen auf alternative Kommunikationskanäle aus, um mit Familienmitgliedern, Partnern und Kollegen in Kontakt zu bleiben. So gaben 75% der Deutschen an, häufiger zu Hause zu sein als noch vor einem Monat. Weitere 37% verbringen mehr Zeit in sozialen Netzwerken als zuvor. Die wirtschaftlichen Konsequenzen betrachten viele mit Sorge. 54% der Deutschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz oder die Zukunft ihres eigenen Geschäfts. Auch die Arbeitswelt ist im Umbruch. Rund ein Viertel der Deutschen sind selten an ihrem Arbeitsplatz. Videokommunikation mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern spielen für über ein Viertel eine größere Rolle im Berufsleben als noch vor 4 Wochen. Covid-19 treibt die Digitalisierung des privaten und Arbeitslebens weiter voran. Ob dies nur ein kurzzeitiger Trend oder eine bleibende Veränderung ist, wird sich in naher Zukunft zeigen. Sicher ist, wirtschaftlich überleben wird der, der sich an diese neue Realität anpasst.
Das war Robert und jetzt freue ich mich, dass wir in die Diskussion einsteigen. Ihr könnt, wenn ihr kommentieren möchtet oder Statements habt, dann schreibt sie doch bitte einfach in die Kommentare, entweder bei Facebook oder YouTube. Und ich übergebe jetzt an den Moderator von heute, das ist Stefan Mauer.
Ja, Matthias, vielen Dank. Wie gerade gesagt, ich bin Stefan Mauer. Ich arbeite in meinem sonstigen Leben für Xing als Journalist für Xing News. Und ich bin hier nicht alleine und wir machen das, weil wir uns ja jetzt alle nicht sehen können, sondern nur hören. Machen wir die Vorstellung diesmal ein bisschen anders. Und zwar stelle ich unsere drei Diskutanten heute nur kurz vor und sie übernehmen den Rest ihrer Vorstellung, damit ihr die Stimmen auch zuordnen könnt. Und zwar als erste vorstellen möchte ich Elena Storck vom Zentrum für digitalen Fortschritt D64. Erzähl doch mal kurz was zu dir selber, Lena.
Ja, hallo an die Runde. Mein Name ist Lena Storck. Ich bin heute Abend hier für D64. Da bin ich Mitglied im Vorstand D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und engagieren uns für den digitalen Fortschritt, wie wir es auch im Namen schon sagen. Dabei ist uns wichtig, dass es ein inklusiver Fortschritt ist. Dafür setzen wir uns ein, dass es wirklich ein Fortschritt ist, bei dem die Zivilgesellschaft auch mitgedacht wird. Wir haben über 500 Mitglieder deutschlandweit. Schaut euch das gerne mal an, wenn das jemanden interessiert. Hauptberuflich arbeite ich für ein Fintech. Das ist ein Startup im Finanztechnologiebereich. Ellenwahr ist der Name dieses Unternehmens. Das ist Plattform, also Service für Banken und Vermögensverwalter. Von daher setze ich mich auch dort sehr stark mit Digitalisierungsthemen auseinander.
Vielen Dank, Helena. Die zweite im Bunde ist Alice Greschko. Sie ist unter anderem Herausgeberin des New Work Journals. Erzähl doch ein bisschen zu dir selber, Alice.
Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Alice Greschko, mein Name. Relativ kurz gefasst, ich publiziere zu dem Bereich Transformation der Arbeitswelt, sowohl was es für Unternehmen bedeutet, allerdings auch, was es gesamtwirtschaftlich für Auswirkungen hat, für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer, was es mit den digitalen Technologien auf sich hat. Und zu diesem Bereich gebe ich auch Workshops für Unternehmen, für Vereine und für interessierte Persönlichkeiten. Dankeschön.
Vielen Dank, Alice. Last but not least, Klaus-Dieter Sohn, er ist Leiter Wirtschaftspolitik bei der Stiftung Familienunternehmen. Klaus, magst du auch ein paar Sätze zu dir selber sagen?
Ja, sehr gerne. Hallo, guten Abend in die Runde. Ich bin bei der Stiftung Familienunternehmen, wie du schon gesagt hast, als Leiter Wirtschaftspolitik im Berliner Büro tätig. Die Stiftung ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich um das Familienunternehmertum in seiner Gesamtheit kümmert, im Wesentlichen durch wissenschaftliche Forschung, die wir beauftragen und von Universitäten durchführen lassen. Und diese Erkenntnisse geben wir dann in die Öffentlichkeit bei uns in Berlin, natürlich mit Blick auch ein bisschen auf die politische Öffentlichkeit. Ansonsten natürlich von der Münchner Niederlassung aus sehr, sehr viel in den Medien. Ansonsten zu meiner Person noch ganz kurz. Ich bin sehr politisch interessiert. Ich habe vorher viele Jahre an einem Institut gearbeitet und dort europäische Gesetze analysiert nach ordnungspolitischen und juristischen Gesichtspunkten.
Ja, vielen lieben Dank. Dann können wir eigentlich auch gleich in die Diskussion schon einsteigen. Es treffen ja gerade sehr viele Welten aufeinander und alle müssen irgendwie in die Digitalisierung. Das jetzt schaffen wir alle, haben wahrscheinlich schon den Witz gelesen, wo es hieß, der größte Treiber der Digitalisierung aktuell ist Covid-19. In der Realität sieht das sicherlich sehr unterschiedlich aus, je nachdem, auf welches Unternehmen das Virus trifft. Wir merken selber heute Abend hier, wir mussten uns übers Telefon zusammenschalten, weil wir nicht alle uns schnell genug oder mit dem richtigen Equipment online verbinden konnten. Schon ein Schritt, der uns zeigt, wie schwierig das sein kann. Ich selber habe es erlebt, ich habe ja eben erzählt, ich arbeite für Xing. Wir haben als es einen ersten Fall gab im Unternehmen, hat das Unternehmen einfach am Vormittag beschlossen, so, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice. Am Nachmittag waren wir alle im Homeoffice, konnten uns über VPN ins Firmennetz einwählen und hatten alle Laptops, die wir einfach mitnehmen konnten. Und wir waren sozusagen darauf vorbereitet. Das ist ja sicherlich nicht in allen Unternehmen der Fall. Und ich würde deswegen als erstes gerne direkt mal an Klaus übergeben und die Frage stellen, wie ist eigentlich die Realität bei euren Mitgliedern so? Ist es für alle so einfach gewesen, irgendwie digital zu sein? Können das überhaupt alle? Wie sieht es aus?
Also das ist ein sehr gemischtes Bild. Mit Blick zu euch natürlich bei Xing. Ihr seid ein Unternehmen, das quasi Plattformbetreiber ist. Ihr seid hochgradig nur online. Ihr habt natürlich ganz andere Voraussetzungen, aber nimm ein klassisches mittelgroßes Industrieunternehmen, das, sagen wir, Küchenspülen produziert in einer Fabrikhalle in Deutschland. Da gehen Mitarbeiter morgens rein an ihr Werk. Das sind alles Arbeitsplätze, die kannst du nicht nach Hause verlegen. Das funktioniert nicht. Und weil das aber zum Großteil natürlich gerade die größeren Familienunternehmen ja ältere Produktionsunternehmen sind die entsprechend auch noch sehr stark auf das starre Büro fixiert. Da gibt es viele Möglichkeiten, nicht was Homeoffice angeht. Da stehen ganz normale PCs in den Büros. Das ist bei den meisten doch noch die Regel. Und wir haben jetzt natürlich erlebt und bekommen auch entsprechendes Feedback von Unternehmen, die sagen, mein Gott, wir haben die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, weil wir sie nicht auf einem Haufen haben wollten, aus Sicherheitsgründen. Und haben gemerkt, man hat gar nicht genügend Laptops, also hat man sich schnell gebrauchte Laptops gekauft bei eBay oder sonst wo und die Mitarbeiter damit nach Hause geschickt. Da war die Software nicht aufgesetzt, da war keine Sicherheit einzuhalten, nichts. Also plötzlich waren die Firmennetzwerke offen wie Scheunentore, lauter solche Dinge. Nein, ich glaube, in der breiten Masse ist Deutschland auf so etwas nicht vorbereitet gewesen.
Wenn wir, also wenn du sagst, jetzt, das ist auch die, in der breiten Masse waren die Unternehmen darauf nicht vorbereitet. Es war ja sicherlich auch, liegt ja sicherlich oft auch im Geschäftsmodell, dass es einfach, dass sich gewisse Dinge einfach nicht digitalisieren lassen. Ich würde Lena dann gerne mal fragen, wie schätzt du das denn ein? Was sind die Faktoren, die am ehesten dafür sorgen, dass die Unternehmen überrascht waren oder dass sie sich eben einfach nicht so einfach umstellen konnten? Ist das immer auch die Schuld der Unternehmen oder gibt es einfach Umstände, die das einfach nicht erlauben?
Zum einen, glaube ich, sind es auch die Umstände, die es teilweise nicht erlauben. Also was Klaus eben gerade gesagt hat, gerade der deutsche Mittelstand, es gibt sehr viele Unternehmen, die im Produktionsbereich tätig sind, wo Mitarbeitende nicht einfach nach Hause geschickt werden können. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, wenn wir aus unserer sehr berlinerischen Sicht auf das Thema blicken und von New Work sprechen und digitale Arbeit besprechen. Es gibt einfach sehr viel Arbeit, die wird weiterhin mit der Hand erledigt, die wird weiterhin im persönlichen Austausch erledigt, auch wenn wir natürlich über den Mittelstand hinaus nochmal an Erzieherinnen und Erzieher denken oder jetzt auch an all die Berufe, die jetzt auch als systemrelevant wahrgenommen werden. Das ist nicht so leicht. Also da ist auch, wenn man sagt, hier ist Politik gefragt oder Ähnliches, hier kann man einfach an diesem Umstand erstmal nicht so viel digitalisieren. Darüber hinaus gibt es aber natürlich jetzt nicht nur, wenn wir über Digitalisierung sprechen, nicht nur die Frage, arbeiten die Mitarbeitenden von zu Hause, sondern es geht ja auch viel mehr darum, was sind Geschäftsmodelle, die sich gerade als gefährdet oder als ja wackelig herausstellen. Hätte man hier etwas ändern können durch die Digitalisierung oder kann man das, wenn man an den Bäckern der Nachbarschaft denkt oder an den Blumenladen, jetzt alles Unternehmen, die sich vielleicht überlegen, brauche ich noch einen digitalen Vertriebskanal? Ja, auch das ist Digitalisierung. Wir reden ja jetzt nicht nur darüber, ob Menschen von zu Hause arbeiten können. Und ich glaube, dass es hier, dass der Moment, den wir jetzt haben, diese Krise, dass sie auch zeigt, wir müssen uns über solche Dinge auch Gedanken machen. Und das ist in vielen Unternehmen bisher vielleicht dann auch verdrängt worden. Da hat man vielleicht sich nicht gerne mit beschäftigt, weil man gesagt hat, es läuft ja gerade, wir kommen zurecht, wir brauchen das nicht. Und jetzt zeigt sich, sowas kann aber häufig eine sinnvolle Ergänzung sein. Darüber hinaus ist natürlich aber auch die Politik gefragt. Ja? Sind Mitarbeitende überhaupt geschult? Können sie von zu Hause arbeiten? Konnten sie sich Zeit nehmen, um sich selbst weiterzubilden? Das sind Bereiche, in denen die Politik, glaube ich, mittelständischen Unternehmen allgemein auch unter die Arme greifen kann.
Alice, du beschäftigst dich ja eigentlich sehr viel schon seit Jahren mit dem Thema New Work. Vielleicht ist jetzt ja auch so ein Zeitpunkt, wo viele Unternehmen merken, okay, wir müssen da jetzt einen Sprung machen. Und zwar nicht nur bei den Arbeitsplätzen, sondern auch bei dem, wie wir uns organisieren, im Backoffice, im Hintergrund. Wie schätzt du die aktuelle Lage ein? Würdest du sagen, das ist jetzt auch eine Chance oder ist es eigentlich eher eine Lage, die Defizite aufzeigt, wo man jetzt akut gar nicht so viel machen kann?
Also grundsätzlich muss man sagen, jetzt fallen natürlich Berührungsängste mit digitalen Technologien. Gerade das Beispiel, was erwähnt wurde, dass spontan Laptops gekauft wurden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Das zeigt es ja, in welche Richtung es geht. Viele Menschen, die gerade vielleicht nicht die jüngste Kohorte sind und nicht in digital affinen Unternehmen tätig sind, sind zum ersten Mal gerade in der Situation, in der sie Homeoffice als Teil von New Work gerade selber erleben. Allerdings darf man nicht vergessen, diese Welle an Digitalisierungsexperimenten, das geschieht ja alles in einem Ausnahmezustand. Das heißt, die Konditionen, unter denen das Ganze stattfindet, das ist nicht in einem normalen Change-Management-Prozess, wo normalerweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden, wo es Schulungen gibt, wo es Erklärungen gibt, wo darüber gesprochen wird, welche Maßnahmen sinnvoll sind, welche technologischen Plattformen eingesetzt werden, sei es jetzt Slacks oder sei es Zoom für die Videokonferenz. Und diese Ausnahmesituation führt dazu, dass Menschen gerade einfach nur sehr viel Stress empfinden. gerade diejenigen, die relativ plötzlich in den Homeoffice geworfen werden. Zum Teil sind gerade die Kinder da, zum Teil gibt es keine etablierten Kommunikationskanäle. Das alles wird auf die Produktivität und auf den Zustand, wie man auf die digitale Arbeit blickt, einen Einfluss haben. Und der wird nicht unbedingt positiv sein. Von daher, natürlich, das Berührungsängste fein, das ist durchaus eine Chance. Allerdings bedeutet es auch nicht, dass diese Erfahrungen positiv verbucht werden und dass da keine Widerstände entstehen. Ich glaube, viele Menschen vermissen gerade das Büro. Sie vermissen die direkten Wege, die man für die Abarbeitung von bestimmten Projekten und Tätigkeiten braucht. Sie vermissen auch die räumliche Distanz von privatem zu beruflichem Raum. Und es kann eine Art Rebound-Effekt geben, dass jetzt alles, was an Digitalisierung vielerorts stattfindet, erst einmal mit einer gewissen Ablehnung wahrgenommen wird. Und ein zweiter Punkt, der mich ein wenig nachdenklich stimmt, wir stehen ja nicht nur am Beginn einer Ausnahmesituation im Sinne einer Pandemie, sondern wir stehen am Beginn einer Rezession, die sich voraussichtlich aufbauen wird, je nachdem, wie lange die gegenwärtigen Maßnahmen halten. Das heißt, für viele Unternehmen brechen gerade die finanziellen Mittel weg, die notwendig wären, um IT-Strukturen aufzubauen, beispielsweise den Datenschutz voranzutreiben. Denn selbst wenn Menschen gerade aus ihren privaten Endgeräten auf E-Mails zugreifen, auf Slack zugreifen, auf VPN-Ordner zugreifen, das sind ja keine sicheren Gegebenheiten. Auch in Software kann potenziell nicht investiert werden, wenn das Budget flach fällt. Von daher, ich bin ambivalent. Manche, die gerade die Umstände gut umsetzen können, weil sie das Budget haben und weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend flexibel sind, für die kann es durchaus eine Chance sein. Allerdings bin ich weit davon entfernt zu glauben, dass der Mittelstand plötzlich digital arbeiten wird und das zu einem langfristigen Trend sein wird.
Die Frage würde ich ganz gerne an Klaus weitergeben. Alice hat ja gerade gesagt, sie befürchtet so einen Rebound-Effekt. Also das, was jetzt stattfindet, wird danach eigentlich sogar vielleicht zurückgeschraubt, wenn man sagt, okay, puh, jetzt haben wir diese Phase überstanden. Und dann kommt diese Gefahr der Rezession noch dazu, dass jetzt also die Mittel für die Umstellung fehlen. Schätzt du das ähnlich ein? Oder für welchen Teil der Unternehmen schätzt du das ehrlich an? Ist das eine Mehrheit, die vor dieser Gefahr steht?
Also ich muss zugeben, das lässt sich schwer einschätzen, inwiefern Unternehmen davon betroffen sind oder wie viele betroffen sind. Aber klar ist natürlich, ein Unternehmen wird sicherlich jetzt während der Krise und auch auf dem Weg aus der Krise raus seine Mittel sicherlich zunächst für den originären Geschäftsbetrieb nutzen und nicht investieren in die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mobil arbeiten können. Ich denke, das ist nicht das Vorrangige, was Unternehmen anstreben. Die müssen zusehen, dass ihr Kerngeschäft wieder ins Laufen kommt, dass Angebot und Nachfrage in Einklang gebracht werden und sie Geld verdienen. Denn das sichert ja letztlich den Arbeitsplatz. Alles andere, glaube ich, ist nachrangig. Aber was sie ja dies natürlich gesagt hat, ist was Faszinierendes, was wir auch beobachten können, dass viele Mitarbeiter sagen, ich bin jetzt zwar im Homeoffice, aber eigentlich deshalb, weil ich sonst gesundheitlich gefährdet wäre. Ich will aber so schnell es geht zurück in die Firma, weil die Menschen auch ganz überwiegend diese sozialen Kontakte, also auch den physischen sozialen Kontakt suchen. Wir haben ja nun in unserer Gesellschaft einen sehr großen Anteil an Menschen, die als Single leben. Die sitzen zu Hause ganz alleine, die sind froh, wenn sie ins Büro kommen. Und ich frage mich auch, ob die Gewerkschaften vielleicht auch daraus lernen, mit ihrer ewigen Forderung, das Recht auf Homeoffice oder auf mobiles Arbeiten, ob man das wirklich so krass in dieser Form braucht. Ich bin da also sehr, sehr skeptisch. Ich bin da ein bisschen auf Alice' Seite. Ich fürchte auch, wir werden ein Zurück in das Büro erleben.
Sehr spannend. Vielen Dank. Wir haben jetzt eigentlich viel über Homeoffice bisher geredet. Was mich mal interessieren würde und was ich vielleicht Lena auch noch mal fragen würde, wo gibt es denn sonst noch Dinge, wenn wir über die Digitalisierung reden? Also wo übers Homeoffice hinaus sehen wir jetzt Dinge, die sich in diese Richtung entwickeln, wo wir Digitalisierung noch stärker erleben müssten oder vielleicht auch gerade erleben?
Ja, zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn man sich das eigene Geschäftsmodell erst einmal anschaut. Ich weiß, es gibt jetzt sehr viele Unternehmen, die in dieser Krise leiden, die Geschäftsmodelle haben, die absolut von denen ausgegangen waren, dass sie sehr krisenresistent sind. Das war jetzt eine Situation, die niemand so hat kommen sehen. Von daher glaube ich, dass man jetzt vielleicht ein bisschen von dieser aktuellen gesundheitlichen Situation abgesehen einmal trotzdem das Geschäftsmodell betrachten sollte und sich langfristig überlegen sollte, ist das ein Geschäftsmodell, das mich zukünftig in einem Ökosystem weiter, dass sich weiter lohnt, also dass weiter genauso in 10 oder 15 oder 20 Jahren stabil und erfolgreich bleibt. Ich glaube, dass die Digitalisierung, ich denke, wir sind uns hier alle, wir sind wahrscheinlich alle einig, dass die Digitalisierung wahnsinnige Vorteile hat, aber wenn man die nicht nutzt, wenn man die ganze Zeit wegschaut, ist jetzt mit Sicherheit auch ein Moment, wo man die Schmerzen davon auch spürt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich eben gesagt habe, ja, ist es zum Beispiel ein E-Commerce-Kanal, den ich anschließen könnte, den ich ganz lange nicht gebraucht habe, weil die Leute gerne zu mir ins Geschäft gekommen sind, aber wo ich jetzt auch merke, das sind einfach nochmal, ich erreiche das über Zielgruppen, die ich davon erreicht habe, ich kann viel besser wachsen oder ähnliches. Das ist ein Punkt. Aber auch im Geschäftsmodell selbst, muss ich denn die ganze Wertschöpfungskette selbst überhaupt abbilden? Wenn man sich den deutschen Mittelstand anguckt, gibt es sehr, sehr viele Unternehmen, die ganz klar B2B sind, die Zulieferer sind. Ja? Die haben schon ihre eigene Kernkompetenz und sie sagen, wir fokussieren uns rein auf die Herstellung von diesem Produkt, das liefern wir zu, darin sind wir gut. Es gibt aber auch andere Unternehmen, die immer noch der Meinung sind, dass sie selbst eine gesamte Wertschöpfungskette sehr, sehr gut abbilden können, wohingegen es viele andere Unternehmen auf dem Markt gibt, die einen spezifischen Teil dieser Wertschöpfungskette sehr viel günstiger, sehr viel besser bereits anbieten. Und hier auch zu gucken, was sind denn die Vorteile für mich, wenn ich mich in so einem Ökosystem engagiere und meine Dienstleistung, meinen USP dort anbiete, kann ich dann nicht vielleicht viel besser arbeiten? Also ich glaube, das sind wirklich Punkte, die Digitalisierung bringt, mit denen sich Unternehmen jetzt auch darüber hinaus auseinandersetzen können und sollten. Von der anderen Seite natürlich aber auch, was muss Politik machen? Also wir reden seit Jahren über Breitbandausbau. Wir müssen diesen Call hier heute auch telefonisch durchführen, weil es dann doch immer wieder Probleme mit dem Internet gibt. Wir merken, das Internet ist essentiell. Also man kann es nicht wegdenken. Und hier ist die Politik natürlich auch gefragt, weiterhin sich dafür einzusetzen, dass alle Menschen hier mitgenommen werden, also auch die digitale Teilhabe zu ermöglichen. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Geschäftsmodelle funktionieren und was sind die Voraussetzungen, dann ist gerade jetzt das Internet natürlich nicht wegzudenken.
Du hast jetzt gesagt, dass es da durchaus von der politischen Seite bisher Versäumnisse gab, was die Begleitung der Digitalisierung angeht in Deutschland und dass sich die jetzt auch zeigen. Ich würde diese Frage oder diese Feststellung vielleicht auch nochmal an Klaus wieder weiterspielen und fragen, eure Mitglieder, fühlen die, also ist das tatsächlich auch so, dass man da das Feedback kriegt, es fehlt bei oder es hat in der Vergangenheit gefehlt bei der Unterstützung, was Digitalisierung angeht? Und was wären dann so die Wünsche, die sich jetzt auch wieder manifestieren durch diese Krise, in der wir alle gezwungen werden, viel digitaler zu denken?
Also zunächst mal ein Aspekt. Wir haben ja in Deutschland die sogenannten Hidden Champions, von denen wir nicht genau wissen, wie viele. Man spricht von 1300 bis 1500. Das sind ja alles wirklich Weltmarktführer, die ihre Nische haben, die ihre Nische besetzen. Und das sind ganz überwiegend, wie Lena schon sagte, alles im B2B-Bereich. Die wenigsten beliefern dann tatsächlich auch den Endkunden. Die breite Masse ist tatsächlich innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette unterwegs. Und das sind ganz klassisch Dinge, die produziert werden, die hergestellt werden mit Maschinen. Natürlich kann man da auch digitalisieren, die Maschinen miteinander sprechen lassen, sodass der Wartungstrupp schon einen Tag vorher weiß, dass dieser Maschine morgen ein Dichtringdefekt sein wird, weil sich das abzeichnet. Da kann man sehr viel machen. Aber was natürlich ein ganz großes Problem ist, überall da, wo entwickelt und geforscht wird, werden große Datenmengen von A nach B transportiert. Und da sind wir in der Tat ganz schnell in Deutschland an den Grenzen unserer Netztragfähigkeit. Wir haben das ja jetzt erlebt, die Menschen sind im Homeoffice, so es sich einrichten lässt. und Netflix und Konsorten fahren sofort ihre Streamingdienste runter von HD-Qualität auf einen Standard tiefer, weil sonst das Netz überhaupt nicht mehr in der Lage ist, die ganzen Daten zu transportieren. Und das zeigt auch, wo das Kernproblem ist. Wir haben seit 2009 im Koalitionsvertrag drinstehen, den Breitbandausbau in Deutschland. Ich glaube, ein Spatenstich ist noch nicht erfolgt, aber es sind jetzt ja auch erst 11 Jahre seitdem vergangen. Also es ist ein Trauerspiel. Ja. Und ich sehe da natürlich die Politik unglaublich in der Verantwortung, endlich auch im ländlichen Raum wirklich schnelles Internet in großer Menge zur Verfügung zu stellen. Die Unternehmen, über die wir reden, diese Hidden Champions, die sitzen ja in Gemeinden, die man nicht zwingend kennt. Wer weiß schon, wo Oberderdingen liegt, ja, und solche Gemeinden, wo aber wirklich Weltmarktführer sitzen. Und es nützt uns nichts, wenn wir in Großstädten wie Berlin schnelles Internet haben, Glasfaser. Wir feiern uns mit unglaublichen Übertragungsgeschwindigkeiten, die behauptet werden. Auch da muss man ja vorsichtig sein. Am Ende funktioniert es dann nur in dieser einen Großstadt, aber der heute am Markt ist und eben auch Daten transportieren muss im ländlichen Raum, der ist aufgeschmissen. Ich denke, das ist ein Riesenproblem und die Unternehmen merken das. Die Unternehmen selber investieren viel Geld, um zum Teil wirklich den Ausbau selbst zu finanzieren. Da werden zum Teil Richtfunkstrecken erstellt und solche Sachen. Also da, glaube ich, ist ein ganz großes Problem und da ist die Unterstützung durch die Politik eher mau in den letzten Jahren.
Okay, das heißt, das ist dann ja aber tatsächlich eher der Breitbandausbau, das, worüber wir ja auch alle gerade reden. Die Frage ist aber ja schon auch, Alice, du hattest ja vorhin auch einige Dinge nochmal erwähnt, die sonst auch einfach, unter denen sonst auch einfach nicht vorbereitet sind. Gibt es denn darüber hinaus noch etwas, wo du sagen würdest, da hätte die Politik früher handeln können oder da hätte sie jetzt die Chance, die richtigen Rahmenbedingungen vielleicht zu vereinfachen, um in der Zukunft oder um da jetzt zumindest ein paar positive Effekte mitzunehmen, dass Unternehmen digitaler werden können?
Also es ist etwas ambivalent, weil einerseits hat Hubertus Heil aus dem Arbeitsministerium in den vergangenen 18, 24 Monaten sehr viele positive Impulse gesammelt, um tatsächlich zu erfahren, wie es um die modernen Arbeitskonditionen heutzutage steht. Das betrifft einerseits natürlich auch die Homeoffice-Sache, aber es betrifft auch Weiterbildung. Ich denke, dieser Bereich Weiterbildung wird jetzt noch relevanter. Das koppelt sich nämlich mit den Aktivitäten, die Politik machen könnte, um digitale Technologien wie das Internet of Things zu fördern. Das ist ein Aspekt, der momentan noch Zukunftsmusik ist. Momentan der Einsatz der Internet of Things im produzierenden Gewerbe ist relativ niedrig in Deutschland. Wir wissen allerdings, dass Krisen aus dem Beispiel USA immer sehr stark dahingehend unterstützend und wie ein Boost wirken können, um solche Technologien umzusetzen. Nach der Finanzkrise 2008, 9, 10 in den USA gab es auf einmal eine Automatisierungswelle. Das ist ein ambivalentes Spiel, weil dadurch natürlich auch bestimmte Arbeitsplätze verloren gehen. Allerdings, wenn man das mit weitreichenden Qualifikationsmaßnahmen koppelt, wie es ursprünglich auch in dem Kurzarbeitsentwurf von Hubertus Heil vorgesehen war, Kurzarbeit mit Weiterbildungsmaßnahmen zu koppeln, kann durchaus eine Chance entstehen, dass in diese neuen Felder, die durch Digitalisierung in der Arbeitswelt entstehen, positive Effekte sich langfristig erübrigen. Allerdings, das ist zu dem gegebenen Zeitpunkt noch alles Zukunftsmusik. Das Institut für Arbeits- und Berufsforschung hat prognostiziert, dass im produzierenden Gewerbe in den nächsten 10 bis 15 Jahren knapp 800.000 Arbeitsplätze verschwinden werden. Es kann natürlich sein, dass sich jetzt alles beschleunigt. Und das muss auf jeden Fall aufgefangen werden durch eine sehr viel breitere Qualifikationsmaßnahmen beziehungsweise ein gesamtes Programm, um die Umwälzung abzufangen.
Okay, also wir haben jetzt sozusagen drei Dinge festgestellt. Also einmal sind die Firmen von ihrem Geschäftsmodell einfach nicht digital. Da kann man ja dann tatsächlich auch nicht viel machen. Einmal geht es darum, dass das, was digitalisierbar wäre, aber oft einfach noch nicht, dass da die Vorbereitungen noch nicht wirklich durch sind. Und dann haben wir die Rahmenbedingungen, also einmal die von der Hardware oder von der Infrastruktur und die gesetzlichen. Wenn man das jetzt mal alles so anschaut, dann gibt es ja durchaus einige Unternehmen, die nicht viel dafür können, dass sie jetzt auf diese Digitalisierung vorbereitet sind. Andere aber vielleicht schon, die sich vielleicht schon ein bisschen hätten vorbereiten können. Lena, ihr versucht ja diese digitale Transformation auch zu begleiten. Was würdest du denn sagen, was jetzt die Lehren, die man ziehen kann, so 100% vorbereitet war ja niemand auf diese Krise, aber was sind die Lehren, die man als Unternehmen jetzt vielleicht ziehen kann und sagen kann, das müssen wir jetzt auf jeden Fall machen, selbst wenn es jetzt zu einer Rezession kommt, so dass wir in Zukunft besser eingestellt sind auf solche Dinge, wenn wir digitaler arbeiten müssen.
Ja, ohne dass ich jetzt die Unternehmensberaterin hier sein kann für mittelständische Unternehmen, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, da gibt es ja ganz unterschiedliche Fälle. Ich finde es schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Aber ein Punkt ist wirklich diese Fokussierung auf eine Kernkompetenz. Das haben wir ja durch die Globalisierung, ist es schon sehr, sehr starker Trend, dass der Wettbewerb steigt. Und wenn ich mich zukünftig wettbewerbsfähig positionieren möchte, dann kann ich das nur, wenn ich etwas anbiete, was ich besser anbiete als alle anderen. Digitalisierung und Globalisierung zusammen sorgen dafür, dass Wettbewerb stärker wird, dass das Angebot von anderen und mein eigenes auch vergleichbarer und transparenter werden. Und das kann ich einfach nur darüber dann ausgleichen, dass ich sage, ich habe vielleicht nicht mehr wie früher 10 Services oder 10 Produkte, die ich anbiete und die ich auch von A bis Z selbst herstelle, selbst produziere, selbst ausliefere, sondern vielleicht konzentriere ich mich auf 3 Dinge, die mich richtig gut machen, die ich wirklich gut kann, besser als der Wettbewerb, besser als andere. Und diese biete ich auf einem globalen, digitalen Markt an. Das gilt sowohl für B2B als auch für B2C. Ich glaube, das ist wirklich essentiell. Und dann der Wunsch an die Politik, aber auch, was hier nicht verschlafen werden darf, und das hat Alice eben auch am Ende noch gesagt, wirklich darauf zu achten, dass alle mitgenommen werden. Weil selbst wenn Unternehmen sich jetzt vom Markt verabschieden, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, die Menschen, die diese Jobs hatten, die gibt es weiterhin. Und für die dafür zu sorgen, dass diese Menschen überhaupt die Weiterbildungsmöglichkeit bekommen, das ist auch einfach eine Sache, die uns alle angeht. Da kann nicht der Arbeitgeber auf den Staat warten, da kann nicht der Staat auf den Arbeitnehmer warten, sondern das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich angepackt werden muss. Und mir fehlt hier auch ein bisschen die Zukunftsvision. Wir sind jetzt in der Krise, wir werden diese Krise auch gemeinsam meistern, aber daraus muss auch eine Zukunftsvision entstehen. Wir können jetzt nicht nur sagen, oh gut, dass wir das dann geschafft haben, jetzt machen wir weiter wie zuvor. Wenn wir das nutzen wollen, dann muss daraus eine Vision entstehen. Wie möchte man als Gesellschaft, wie möchte man politisch hier weitermachen? Wie möchte man das, was man in der Krise jetzt vielleicht aus der Not heraus an Entscheidungen getroffen hat, wie bindet man die jetzt wirklich sinnvoll für die Zivilgesellschaft, auch für Arbeitnehmer, so ein, dass die Gesellschaft dadurch besser wird, dass wir einen Fortschritt machen? Das fehlt mir gerade noch. Ich weiß, es gibt momentan auch andere Probleme, dass man zuerst sagen muss, man muss die Krise lösen, aber jetzt auch langfristig darauf zu achten, wie bleiben wir innovationsfähig, wie bleiben wir wettbewerbsfähig und wie nehmen wir dabei auch alle wirklich mit.
Ja, vielen Dank. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, auch die Zuhörer, wenn ihr möchtet, ihr könnt gerne eure Fragen an die Mitdiskutanten in die Kommentare schreiben. Wir versuchen die dann hier aufzunehmen. Ich würde dann jetzt an dieser Stelle gerne auch nochmal fragen. Matthias, wenn du noch in der Leitung bist, gibt es denn schon jemanden, der eine Frage stellen möchte und an wen?
Genau, ich habe eine Frage von Ertan und zwar an Alice. Da geht es irgendwie halt darum, inwiefern jetzt auch die Krise irgendwie eine Chance bietet, irgendwie halt gerade auch die Gesellschaft irgendwie halt noch stärker in die Wirtschaft zu integrieren und auch irgendwie halt Menschen irgendwie halt mit eingeschränkten Fähigkeiten oder irgendwie halt Behinderungen. Also ist die aktuelle Situation irgendwie halt eine Chance für mehr Teilhabe von Menschen an der Wirtschaft?
Wir tarieren das als Gesellschaft gerade aus. Ich sehe durchaus die Entwicklung, also ich beobachte sie mit großem Interesse, dass momentan sehr viel über dieses neue Verständnis von den Leistungsträgern gesprochen wird. Vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr waren die Leistungsträger diejenigen, die viel erwirtschaftet haben, die viel Geld als Manager generiert haben oder halt ein Unternehmen. Jetzt haben wir sehr viel über Menschen gesprochen, die Kassiererinnen sind, die in die Müllabfuhr machen, die in der Logistik tätig sind. Natürlich das gesamte medizinische und Pflegepersonal. Das sind jetzt vor einem Jahr nicht die Menschen gewesen, die per se immer als Leistungsträger definiert wurden, beziehungsweise zumindest im öffentlichen, wirtschaftlichen und medialen Diskurs, die man nicht sofort genannt hat, im Sinne der Wertschätzung, was sie eigentlich durch ihre Arbeit leisten. Einerseits besteht die Gefahr, dass jetzt gerade unterschiedliche Zielgruppen gegeneinander aufgespielt werden. Ich halte es für fatal, wenn man versucht jetzt den Leuten im Sinne der Wertschätzung quasi die Butter vom Brot zu nehmen. Das führt nicht zu dem positiven Schluss. Aber dadurch, dass viele Menschen gerade zum einen zu Hause sitzen und sich in der Situation befinden, dass sie reflektieren können, was mache ich eigentlich mit meiner Arbeit? Was erwirke ich? Wie viele Stunden in diesem Homeoffice arbeite ich eigentlich? Und was tun eigentlich andere Menschen in Deutschland dafür, dass mein Leben gut gestaltet ist? Was mir jetzt gerade fehlt, es ist schon ein Impuls, der nachhaltig wirken kann. Und ich finde, die Debatte fängt erst gerade an. Also die Chance ist definitiv da. Und meine persönliche Hoffnung ist, dass wir ein breiteres Verständnis von dem entwickeln, was Arbeit bedeutet und wer Leistung und Mehrwert in dieser Gesellschaft generiert. Von daher, es kann durchaus sein, daran muss man allerdings jetzt aktiv arbeiten, dass Menschen, die bisher unsichtbar waren auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise herausfordernd dem Arbeitsmarkt gegenüberstanden, weil sie vielleicht einen brüchigen Lebenslauf haben, weil ihre persönlichen Umstände für sie gewisse Schwierigkeiten gebracht haben, die es ihnen nicht ermöglichten, unbedingt der klassische Leistungsträger zu sein. Da sehe ich die Chance, dass man da die Augen ein wenig öffnet und sieht so, hey, du kannst ein wertvoller Beitrag für diese Gesellschaft sein. Mach es bitte, hab die Freiheit und wir geben dir auch die dementsprechende Unterstützung und den Respekt.
An der Stelle würde ich ganz gerne nochmal mich einklinken und auch Klaus nochmal fragen, ob man das vielleicht ein bisschen weiter aufziehen kann und sagen kann, wie deine Einschätzung dazu ist, ob es vielleicht so einen Bottom-up-Effekt jetzt auch gibt für so Dinge wie Homeoffice, wie Remote Work, dass also jetzt vielleicht viele Chefs auch sagen, die vorher da sehr skeptisch waren, die einfach sehen, okay, es kann doch funktionieren und dass es vielleicht dann auch im Management ein Umdenken gibt, was solche Instrumente angeht. Gibt es dazu eine Einschätzung schon?
Also ich habe noch ganz wenige bisher erlebt, die als verantwortlich im Unternehmen, sei das als Geschäftsführer oder weil es als Gesellschafter ihr eigenes Unternehmen ist, die der grundsätzlichen Auffassung sind, Homeoffice sei schlecht. Also diese Menschen sind ja nicht aus der Welt und wer als Manager verantwortlich unterwegs ist und die Leute sind ja unterwegs, die wissen, was mobiles Arbeiten heißt, die wissen selber aus dem Alltag, dass das funktioniert. Also ich glaube, da haben wir durchaus eine sehr große Bereitschaft, wo ich natürlich ein Problem sehe und ich glaube, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn mir jemand, also wenn die Politik kommt und wir mir vorschreiben, ich muss die Menschen ins Homeoffice lassen, wenn sie das wollen. Also wenn der Staat sagt, ich finde ein Recht auf Homeoffice, das muss den Menschen eingeräumt werden. Da habe ich als Unternehmer, glaube ich, hätte ich auch keine Lust drauf. Zumal ja die Politik immer nur eine halbe Antwort liefert. Ja, die zweite Frage, die sich da anschließt, ist ja, wer richtet denn das Homeoffice ein? Soll ich als Arbeitgeber jetzt hingehen nach all den Arbeitsplatzvorschriften, die wir haben, und den Menschen zu Hause in einem Zimmer etwas einrichten müssen? Oder muss das der Einzelne selbst machen für teuer Geld? Oder macht das der Staat? Oder, ne, also du siehst, wir haben hier plötzlich die zweite Seite der Medaille und darüber spricht keiner. Also ich glaube, dass wir viele praktische Probleme haben und dass wir da einfach Lösungen benötigen. Es genügt nicht das Schlagwort Homeoffice für alle. Das hilft uns, glaube ich, nicht weiter. Und ich möchte mal Beispiele geben aus zum Beispiel dem großen Kessel da rund um Stuttgart. Ja.
Da gibt es große Unternehmen, die sagen, von mir aus sollen die Mitarbeiter, die es können, also von der Arbeit her, wo man es machen kann, die sollen ruhig 2 Tage die Woche im Homeoffice sein. Es ist mir lieber, die arbeiten dort 8 Stunden im Homeoffice und sind so produktiv wie hier in der Firma an 9 oder 10 Stunden. Das muss man ja auch sehen im Homeoffice. Wenn man sich da gut strukturiert, ist man deutlich produktiver. Geht mir ja auch so. Aber es ist dem Arbeitgeber lieber, als diese Menschen morgens und abends noch mal eine Stunde im Stau stehen zu haben. Also es gibt da durchaus Bereitschaft von Seiten der Arbeitgeber, das zu machen. Und auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Jeder Arbeitgeber heute ist, also jetzt nicht in der ganz momentanen Krise, natürlich nicht, aber in der Zeit kurz vorher und wahrscheinlich auch wieder im nächsten Jahr beginnend, werden uns Fachkräfte fehlen. Das heißt, die Arbeitgeber sind ohnehin gezwungen, auf Bedürfnisse von Arbeitnehmern viel stärker einzugehen in der Zukunft. Das wissen die Arbeitgeber auch und ich bin fest davon überzeugt. Dazu gehören auch Überlegungen wie flexiblere Arbeitszeitmodelle, all solche Dinge. Nur was man nie vergessen darf, wenn mir die nächste Generation, die Generation Z, dann kommt am Arbeitsmarkt und sagt, ich möchte aber flexibel und von überall her arbeiten, ich möchte auch gerne mal am Sonntagmittag noch schnell 2 Stunden meine Mails gucken, dann muss man eben sagen, dann muss uns der Gesetzgeber auch ein Arbeitszeitgesetz mitgeben, das sowas erlaubt. Also wir müssen das wirklich ganz gesamtheitlich angehen und da sehe ich noch eine ganz große Bringschuld, zumindest was die politische Diskussion angeht, auf Seiten unserer Regierung, egal welche Couleur da nun aktuell an der Regierung sitzt.
Finde ich ganz spannend, um da mal einzuhaken, wenn man da sieht, dass es tatsächlich also verschiedene Punkte gibt, in denen ihr jetzt alle drei auch gesagt habt, dass es dass gewisse Rahmenbedingungen nötig sind. Einiges ist schon passiert, aber vieles auch nicht. Vielleicht an dich, Lena, dann mal die Frage, ist das nicht auch eine Chance jetzt, um sich besser zu organisieren und mit diesem Druck aus dieser Situation mal gebündelt als, ich sag mal, Digitalwirtschaft zu sagen, liebe Regierung, das sind jetzt unsere Forderungen, die wir schon lange haben, aber jetzt setzt sie doch auch bitte mal um.
Ja, also das gibt es ja auch. Ich glaube, der erste Schritt war jetzt erst einmal zu schauen, also von den Unternehmen kommend, wie bin ich gerade aufgestellt, was muss ich dafür tun, was brauche ich auch von der Regierung an wirklich finanzieller Unterstützung, um weiterhin meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen zu können, was brauche ich jetzt unmittelbar. Und ich glaube, da hat die Regierung ja auch schnell gehandelt. Ich glaube, hier das Essentielle erstmal, das war First Things First. Ich glaube, darauf konnten sich alle einigen. Jetzt muss aber dieser zweite Schritt genau kommen. Von der Startup-Szene, vom Mittelstand vielleicht auch, von den Unternehmen, die wirklich sagen, wie können wir zusammen Innovationsstandort Deutschland sichern? Wie können wir wettbewerbsfähig bleiben? Wie können wir innovativ bleiben? Das ist ganz klar. Das sind Forderungen, die kommen ja jetzt aber auch. Also da nehme ich die Startup-Szene schon sehr bewusst wahr, da nehme ich die Unternehmen wahr. Oder war das jetzt auch eine Frage, wenn die Frage jetzt eher danach ist, jetzt was sagen digitale Verbände? Also wir sind jetzt natürlich sehr damit beschäftigt, auch zu kommentieren, wie unmittelbar gerade, Gesetze oder nicht Gesetze, aber Dinge durchgewunken werden, wie beispielsweise jetzt auch die Covid-App, die in aller Munde ist. Also wie plötzlich der Staat es dann auch schafft, über Punkte hinwegzukommen, wo davor sehr streng geschaut wurde. Und hier jetzt auch zu schauen, selbst wenn jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, wollen wir die langfristig beibehalten überhaupt? Also sind das Dinge, die uns in unserer Freiheit einschränken? In dem Fall, müssen wir ganz klar davon trennen, was hilft uns jetzt eine Krise schnell zu meistern und was bringt uns als Gesellschaft überhaupt weiter? Was hilft uns? Wo werden wir im Gegensatz dazu eingeschränkt? Aber dann auch zu schauen, wenn wir jetzt so eine Innovationskraft haben und wenn wir jetzt gerade schon bereit sind, Entscheidungen zu treffen, dann glaube ich, ist es auch wichtig, genau hinzuschauen, ohne natürlich jetzt Entscheidungen ewig lang herauszuzögern, aber beispielsweise dann auch zu sagen, wie sieht es hier mit unseren Freiheitsrechten aus? Sind es zum Beispiel Programme, die eingeführt werden sollten, die Open Source basiert sind? Also da schauen wir schon auch sehr genau mit und äußern da auch laut unsere Meinung.
Ja, vielen Dank. Ich wollte Matthias noch mal fragen, ob es noch weitere Fragen von außen gibt.
Also Stefan, es gibt eine Frage von mir persönlich. Mich würde irgendwie halt nochmal das Thema Resilienz und internationale Arbeitsteilung interessieren, weil wir haben jetzt ja zu unserem Erschrecken festgestellt, dass so eine Epidemie auch Auswirkungen auf die Lieferketten hat. Was könnte da dann ein Learning sein, gerade für Cluster innerhalb Deutschlands und auch eine bessere Zusammenarbeit von Startups und dem klassischen Mittelstand und den Familienunternehmen? Das würde ich eigentlich gerne euch alle dreimal fragen.
Alice, magst du anfangen?
Ja, ich darf zuerst. Na, also ich denke, was jetzt durch diese gegenwärtige Situation kommen wird, dass die Frage von Digital Leadership definitiv eine größere Rolle gewinnen wird, auch im Sinne davon, wie kann man Kooperation besser eingehen als etablierter Mittelständler mit innovativen jungen Startups, die vielleicht bessere Lösungen bzw. effizientere, kostengünstigere und flexiblere, dynamischere Lösungen anbieten. Also die Möglichkeit, da neue Technologien tatsächlich besser zu implementieren und auch eher anzunehmen, im Sinne einer Verzahnung nicht nur im Geschäftsmodell, sondern auch im Sinne einer Verzahnung des Learnings zwischen den Mitarbeitern. Das kann durchaus eine attraktive Option sein, die in Zukunft umgesetzt wird.
Und Klaus, wie siehst du das mit der auch mit der internationalen Zusammenarbeit?
Also ich glaube, da muss man wirklich auch wieder sauber trennen zwischen denen, deren Geschäftsmodell sich digitalisieren lässt und denen, die tatsächlich Dinge herstellen, wer produziert, wer schraubt, Schrauben bestellt, Schrauben verarbeitet, also der wirklich in diesem internationalen Lieferkettengeschäft ist. Da muss jeder Unternehmer für sich darüber nachdenken, wie krisenresilient ist er eigentlich aufgestellt für solche Situationen, wie wir sie jetzt erlebt haben. Natürlich gibt es einige Bereiche, in denen wir sagen, das muss sich ändern, da muss auch vielleicht von Staats wegen etwas gemacht werden. Das Thema Schutzbekleidung, es ist ein Unding, dass wir in Deutschland zunächst mal gar keine Schutzmasken mehr hergestellt haben. Und da muss man sagen, da war ein großes Engagement, nehmen wir Trigema, der dann gesagt hat, da mache ich jetzt eben keine Poloshirts mehr, jetzt wird umgestellt auf Schutzmasken, die Menschen brauchen das, ja. Vielleicht lernen wir daraus, dass der Staat sich eben nicht nur auf internationale Lieferketten verlassen darf bei solchen Produkten. Aber alles andere, denke ich, ist eine Sache der Unternehmen zu erkennen, wo waren unsere großen Fehler, was haben wir, oder nicht Fehler, aber wo waren wir einfach falsch oder nicht vorbereitet. Und dann müssen die Unternehmen sich überlegen, wie man es macht. Vielleicht kommt Produktion zurück nach Deutschland ein Stück weit oder nach Europa. Aber das geht eben auch nur dann, wenn es sich in irgendeiner Weise rechnet. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass eine Liefereinrichtung nach Deutschland zurückverlagert wird und dabei Verluste macht. Also so funktioniert Wirtschaft nun mal nicht. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Aber wie gesagt, da, wo wir digital unterwegs sind, ja, da werden wir aus dieser Krise lernen. Da wird sich, glaube ich, sehr viel verändern und bewegen können.
Ja, ich bin da auch bei Klaus. Ich glaube nicht, dass die Konsumenten von heute auf morgen jetzt sagen, wir verzichten auf günstige Produkte, die wir bisher in China haben herstellen lassen. Also die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen im Warenverkehr. Ich glaube aber auch, dass wir bewusster überlegen müssen, was sind für uns als Gesellschaft wichtige, essentielle Produkte, Dienstleistungen etc., die wir hier in Deutschland herstellen müssen, sind wir dafür auch bereit, mehr zu zahlen, weil das geht natürlich ganz stark mit einer Zahlungsbereitschaft einher und können wir von allen erwarten, dass sie dafür auch mehr zahlen. Und dann, ja, dann ist da auch die Politik gefragt und eben auch Europa. Also ich glaube, wenn wir von Globalisierung sprechen, dürfen wir nicht auch vergessen, dass Europa dann eine sehr viel stärkere Macht hat, wenn wir gemeinsam handeln. Das zeigt sich ja auch gerade, dass wir da leider, zumindest nehme ich das so wahr, eher einen Schritt zurückgegangen sind, dass sehr viele politische Handlungen jetzt wieder auf der nationalen Ebene und einzelstaatlich stattfinden. Das ist schade, weil wir lesen es alle auch. Ja, natürlich wären wir auch mächtiger, wenn wir als Europa verhandeln würden. Und da wünsche ich mir auch, dass es trotzdem, dass die Krise trotzdem auch erkennen lässt, dass Europa, dass wir mit Europa sehr viel besser bedient sind, dass es ja, pro-europäischer wird. Ich glaube nicht, dass sich Globalisierung danach zurückdrehen lässt.
Vielen Dank. Ja, wir kommen jetzt schon auf die, sind jetzt schon fast 50 Minuten in der Diskussion. Deswegen würde ich so als letzten Punkt vielleicht noch mal ansprechen, dass wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie dynamisch die Situation gerade ist, wie viel gerade eigentlich passiert, wie viel Geld auch plötzlich in die Hand genommen wird für verschiedene Dinge. Es bewegt sich also alles sehr schnell. Deswegen würde ich euch gerne alle nochmal fragen, wo seht ihr denn jetzt gerade Gefahren, dass wir vielleicht sogar in Aktionismus verfallen? Also was sind die Fehler, die wir jetzt nicht machen sollten, vor lauter, okay, wir müssen jetzt ganz schnell auf alles reagieren. Alles mal zu vielleicht, damit mal anfangen.
Also ich glaube, in der gegenwärtigen Situation sind die Maßnahmen, die bisher gewählt wurden, alle bisher sehr richtig. Die Bazooka-Maßnahmen, wie Olaf Scholz sie genannt hat, im Sinne davon, dass man Kredite gibt, dass man die Kurzarbeitsregelung lockert, die sind alle absolut notwendig. Und mit Hinblick auf das, was uns eigentlich noch bevorstehen könnte mit einer tiefen Rezession, sehe ich eher das Gegenteil. Es wird wahrscheinlich eher noch notwendiger sein, dass der Staat unterstützt, langfristig auch Angebote schafft für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, dass sie, falls sie den Job verlieren, in geregelte Arbeit wieder zurückkommen.
Ich würde die Frage vielleicht auch noch ein bisschen erweitern, aber und sagen, also wo müssen wir jetzt auch als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer, also wo müssen Unternehmen jetzt auch aufpassen, dass sie vielleicht nicht in Aktionismus verfallen oder so? Also welche oder eine Haruk-Digitalisierung machen, die dann vielleicht in die falsche Richtung geht? Gibt es so eine Gefahr oder wo könnte sie liegen?
Ist die Frage noch an mich gerichtet?
Ja, das war eine Nachfrage.
Also grundsätzlich finde ich, Change Management im Zuge der Digitalisierung muss durchgedacht werden. Es macht jetzt für manche Unternehmen keinen Sinn, sehr viel zu investieren für eine digitale Infrastruktur, die sie im Zweifel nicht brauchen werden. Das kennt man nämlich auch, wenn die Akzeptanz seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht da ist oder die digitalen Skills nicht vorhanden sind, braucht man jetzt keine großen Softwarepakete zu kaufen, wenn man das Gefühl hat, wir kriegen das jetzt erst einmal hin. Man sollte vor der Perspektive, dass jetzt das Budget auch knapper wird, schon sehr genau überlegen, auf welche Art und Weise man in Datenschutz investiert. Da würde ich immer sagen, ja, bitte mehr. Da auch bitte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend sichern, sowie ihre Endgeräte. Allerdings bitte darüber nachdenken, was jetzt tatsächlich notwendig sein wird, was unbedingt jetzt auch reduziert werden muss im Sinne der Produktion, was automatisiert werden muss. Das ist jetzt alles eine Ausnahmesituation. Schnappatmung sollte es auch im Zuge der Digitalisierung nicht geben.
Klaus, hast du Punkte, wo du sagst, da müssen gerade Unternehmen jetzt auch aufpassen, dass sie nicht in eine Schnappatmung verfallen, wie alles das gesagt hat?
Oh, ganz schwierig. Also die Unternehmen haben natürlich das gemacht, was ihre Kernkompetenz ist. Sie haben dafür Sorge getragen, in allermeisten Fällen zumindest, dass das Unternehmen zunächst mal die nächsten Wochen überlebensfähig ist. Dass das A und O des Unternehmers, es nützt uns ja nichts, zu sagen, ich mache hier oder da irgendwelche Traumtänzereien und man übersieht, dass man eigentlich keine Liquidität mehr hat. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, woran wir jetzt arbeiten müssen. Die Liquidität der Unternehmen muss uns erhalten bleiben, damit wir überhaupt durch die Krise kommen. Wir sind eines der wenigen Länder mit einem so ausgezeichneten Kurzarbeitersystem. Man muss bei uns die Menschen nicht gleich entlassen. Gucken wir rüber nach Amerika, die haben das alles nicht. Ja, schlagartig Millionen von Arbeitslosen innerhalb von wenigen Tagen im Grunde genommen. Also ich denke, diesen Weg, den müssen wir weitergehen, diese Instrumente müssen wir beibehalten und wir müssen aber auch bei allem Gesundheitsschutz trotzdem erkennen, Unternehmen müssen Geld verdienen, damit wir die Arbeitsplätze auch erhalten können und vielleicht auch tatsächlich dann modernisieren können, ein Stück weit mobiler machen, all diese Dinge. Aber dazu müssen wir auch wieder produzieren dürfen und deswegen ist es ganz wichtig, glaube ich, dass die Unternehmer jetzt Angebote an die Politik auch machen und sagen können, wenn die Verdopplungsrate bei Corona, weiß ich nicht, vielleicht bei 12, bei 13, bei 14 Tagen liegt,
dass man wieder auch in Produktion zurückgehen kann, vielleicht mit etwas kleinerer Belegschaft am Anfang, damit eben nicht so viele Menschen in einer Werkshalle sind, die nötigen Abstand zueinander halten, vielleicht mit Schutzmasken, solche Dinge. Aber alles andere, glaube ich, macht überhaupt keinen Sinn zurzeit. Darum geht es einfach. Wir müssen raus aus diesem völligen Stillstand und zurück in ein Stück weit Normalität, Lieferketten wiederherstellen, Angebot und Nachfrage müssen befriedigt werden. Wir müssen Geschäfte eröffnen, damit die Menschen auch wieder ihre Nachfrage befriedigen können. Ja, es nützt mir nichts, alles anzubieten und kein Geschäft zu haben, das es verkaufen darf. Also ich denke, das sind die Dinge, da müssen wir uns drauf konzentrieren, und alles Weitere müssen wir dann sehen, wie sich das entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen darüber nachdenken, ob das bisherige Geschäftsmodell so funktioniert. Aber das ist wirklich Musik für die Zeit nach der Krise.
Dann würde ich als letztes Lena gerne noch fragen, also wo müssen wir jetzt aufpassen, dass der digitale Fortschritt nicht vielleicht sich in die falsche Richtung entwickelt, weil wir irgendwelche Schnellschritte machen? Gibt es da irgendwelche Befürchtungen von deiner Seite?
Ja, ich glaube, ich würde mich inhaltlich schließlich mit den beiden anderen an. Also zum einen geht es wirklich zuerst darum, das Unternehmen zu retten, die Arbeitsplätze zu erhalten, zu schauen, wie komme ich wirklich durch die Krise. Ich glaube auch nicht, dass Unternehmen gerade leichtsinnig Geld für zu viele digitale Lösungen ausgeben und sagen, jetzt kaufen wir ad hoc allen Menschen Laptops und danach liegen die in der Ecke, weil alle doch wieder ins Unternehmen müssen. Ich glaube schon, dass viele Unternehmen jetzt auch darüber nachdenken und sich überlegen, brauchen wir eigentlich diese ganzen Büroflächen, wenn das gut klappt, wenn Homeoffice gut klappt, wenn die Belegschaft damit sogar zufriedener ist, dass man das auch wirklich dann auswertet. Also das ist, im Prinzip ist das gerade erzwungenes Speed Change Management, was ich auch schon gesagt habe. Das sollte durchdacht werden, es sollte ausgewertet werden. Ich glaube, das ist mir am wichtigsten, dass man, sobald diese Krise ein absehbares Ende nimmt, dass man auch nicht nur in eine unternehmerische Auswertung geht, sondern dann auch schaut, was sind Ansätze, die wir hier gerade mitnehmen können, die gut geklappt haben, wie können wir uns als Unternehmen weiterentwickeln. Und gesellschaftlich würde ich aber nochmal darauf hinweisen, dass wir auch hier wieder gesamtgesellschaftlich denken sollten. Und ich glaube, es gibt viele, die in dieser Krise gerade relativ luxuriös noch durchkommen. Die sagen, ich kann von zu Hause arbeiten, vielleicht habe ich gar keine Kinder und für mich eigentlich gefühlt wie ein normaler Homeoffice-Tag. Es gibt aber auch Menschen, die wirklich gerade essentiell riesigen Belastungen haben, die den Einkommen wegfallen oder die sich zu Hause um mehrere Kinder kümmern müssen, beengte Wohnverhältnisse vielleicht haben. Also auch hier, dass man hier nicht vergessen sollte, sowohl aus Sicht des Arbeitnehmers als auch aus staatlicher Sicht, für diese Menschen müssen auch Angebote geschaffen werden, auch danach. Und hier auch nicht zu sagen, ja, es gibt ja die Angebote, die Leute nehmen die nur nicht wahr. Ich glaube, hier geht es auch darum, mitzudenken, was können Menschen eigentlich in so einer Krise überhaupt wahrnehmen? Was können wir von Arbeitnehmern erwarten? Und hier Angebote zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, wirklich auch alle mitzunehmen.
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt auch schon eine Stunde diskutiert, haben viel gelernt, haben vor allem gelernt, dass der deutsche Mittelstand extrem breit gefächert ist und extrem divers ist und wir den deswegen definitiv nicht über einen Kamm scheren können und auch nicht abschließend die Frage beantworten können, arbeitet der Mittelstand jetzt digital? Es ist eine große Disruption, es ist teilweise auch eine Stresssituation, die wir nicht als Blaupause nehmen können für das, was Digitalisierung jetzt wirklich bedeutet für die einzelnen Unternehmen, sondern etwas, wo wir noch ein wenig abwarten müssen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir froh sind, wenn dieser Ausnahmezustand irgendwann wieder vorbei ist und wir dann doch wieder ins Büro können, ein wenig oder in die Fertigung oder wo auch immer wir arbeiten. Ich bedanke mich sehr bei meinen Mitdiskutanten. Das waren Lena Stork vom Zentrum für digitalen Fortschritt D64. Das war Alice Grischko, Herausgeberin des New Work Journals, und Klaus-Dieter Wurm, Leiter Wirtschaftspolitik bei der Stiftung Familienunternehmen. Vielen Dank auch an Matthias Banner, der das Ganze organisiert hat, und an Egon Huschitt für die dass es Pech, dass er das technisch möglich gemacht hat. Ich hoffe, dass wir den nächsten Pub-Talk wieder in einem echten Pub machen können. Bis dahin vielen Dank an alle, auch an alle, die zugehört haben, und bis zum nächsten Mal.
Berliner Pub-Talk.